Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Triathlon-Podcast-Folge. Heute eine super inspirierende Geschichte und zwar von einem jungen Mann, der eines Tages beschlossen hat, sein bis dato Gewicht von 128 Kilogramm runterzudrücken. Und zwar am Anfang erst durch Ernährungsumstellung und dann später durch Sport. Und er hat es bis zur RMM-WM in Nizza dieses Jahr 2025 geschafft. Super krasse Geschichte, unbedingt anhören. Ah ja, kleiner Zusatz. Im Nachgang, nach dieser Aufnahme, habe ich festgestellt, dass es hier und da halt ein bisschen Geknister gibt auf meiner Seite. Das hat mit einem Kabel zu tun gehabt. Das ist mittlerweile behoben. Und ich bitte das zu entschuldigen, wenn es hier und da bei mir auf der Seite halt geknistert hat, allerdings bei meinem Gast nicht. Ich wollte dich nur vorab vorwarnen, ebenfalls, dass dieser Podcast unbezahlte Werbung enthält, weil wir hier und da halt Marken nennen, aber dafür bekommen wir beide nichts. Dementsprechend geht's jetzt los. Genug gebabbelt. Auf geht's.
Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Triathlon-Podcast-Folge. Heute zu Gast jemand, den ich auf Insta gesehen habe und dachte mir, hey, könnte interessant werden. Scheint ein interessanter Typ zu sein, von daher ist er heute drin. Und zwar Julian Scheibenburgen. Kurzname, Nickname ist Scheibi, oder?
Ja, genau. So nennen mich die meisten. So nennen mich meine Freunde, ja. Teile meiner Familie, genau.
Okay, cool. Hier, wo kommst du her in Deutschland?
Aus der Nähe von Augsburg.
Ah ja, echt, woher da?
Donauwörth oder wie? Ja, zwischen Augsburg und Landsberg sozusagen.
Ah ja, okay, kenne ich.
Genau.
Aber da gibt es viele, da beneide ich dich drum, ja. Also es gibt hier kaum Radwege in Südfrankreich. Ich war häufiger in Augsburg die letzten Monate und habe festgestellt, da gibt es tonnenweise Radwege, ja, neben den Hauptstraßen. Krass.
Ja, absolut. Also was das angeht, vor allem unterschiedlichste Radwege aller Art, sind wir da echt gesegnet und auch ein bisschen unterschiedliche Radprofile. Mhm. Also ein bisschen welliger geht's auch hinten mal zu und wenn man dann bei uns zwischen Augsburg und Landsberg unterwegs ist, kann man auch die Intervalle auf der flachen ganz gut drücken. Also krass. Gibt verschiedene Möglichkeiten da zu trainieren, das ist echt schön.
Und wie jung bist du, wenn ich fragen darf?
Ich bin 26.
Oh hey, Kükenpower hier. Wann und wie ging es bei dir los mit der Sportart Triathlon? Wie bist du drauf gekommen?
Also zu meiner Hintergrundgeschichte, ich studiere Sport. In meinem Sportstudium habe ich auch das allererste Mal das Kraulen so richtig gelernt, beziehungsweise in der Vorbereitung auf die Sporteignungsprüfung, ja. Weil man da dann doch ein bisschen was leisten muss, dass man eben zu diesem Sportstudium zugelassen wird. Ja. Und da habe ich mich dann selber mal damit beschäftigt, wie es ist zu kraulen. Und dann kam nach und nach, also gelaufen bin ich schon immer relativ gerne. Mhm. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, schon immer ist jetzt auch nicht ewig, circa 4 Jahre.
Okay.
Weil vor 5 Jahren war ich noch sehr, sehr stark übergewichtig. Also ich hatte 128 Kilo.
What? Krass.
Genau.
Bei einer Größe von ungefähr?
Ich bin knapp unter 1,80.
Okay, wow. Das ist genau. Eine Hausnummer.
Genau. Das ist auch der Grund dann, warum ich das Ganze mit meinem Instagram-Account angefangen habe, weil das viele Leute einfach interessiert hat und ich auf dem privaten Umfeld gehört habe, dass viele wissen wollen, wie das Ganze zustande kam. Also da kann man auch Fotos, Videos etc. sehen aus der Zeit. Und so kam es dann zum Schwimmen überhaupt durch die Sporteignungsprüfung und dann nach und nach eben auch zum Radfahren und zum Laufen immer mehr sozusagen.
Okay. Gab es da irgendwie einen bestimmten Tag oder irgendwie einen bestimmten Auslöser, dass du gedacht hast, wow, mit dem Gewicht 128 Kilo bei der Größe, ich muss was ändern? Oder hat dir das der Arzt gesagt oder wie war das?
Nee, es war ein bestimmter Tag, aber da ist eigentlich gar nichts Besonderes passiert. Also das war nachts, ich war neben meiner Freundin im Bett gelegen, war ein bisschen länger wach als sie. Mhm. Und im einen auf den anderen Moment habe ich wusste wahrscheinlich tief im Inneren schon für mich, das kann nie ein Dauerzustand sein. Mhm. Und habe dann einfach für mich beschlossen, okay, ich muss was ändern.
Ja.
Und habe das dann so rigoros dann auch einfach wirklich durchgezogen. Muss man aber auch sagen, da hat Corona mir auch stark geholfen, weil man also diese nicht mehr so arg sozialisiert sein hat natürlich auch einen Vorteil, weil man nicht immer mit anderen was essen, was trinken etc. muss, sondern einfach wirklich nur seinen Ernährungsplan durchziehen kann. Ja. Und diese Disziplin hatte ich schon immer tatsächlich. Und dann ist die Frage, inwieweit es dann auch gesund ist, ist, wie gesagt, das andere Thema. Aber ich habe dann in 3 Monaten 35 Kilo abgenommen.
Boah, wie hast du das gemacht?
Tatsächlich nur durch Ernährung, weil ich zu der Zeit verletzt war.
Okay, krass.
Also ich durfte mich zu der Zeit gar nicht bewegen. Ich spiele nebenbei noch Eishockey und Fußball.
Okay, wow.
Und habe mir da wirklich sehr, sehr schlimm unten im Sprunggelenk das Syndesmoseband gerissen, eine klöcherne Absplitterung, alle Bänder ab. Also da war wirklich, wirklich alles kaputt, was kaputt gehen kann fast. Und durfte daher mich 3 Monate fast gar nicht bewegen. Dann ging es wirklich nur übers Kaloriendefizit und Ernährung, Disziplin.
Wow.
Und so ging es dann runter.
Respekt, weil ich kann mir vorstellen, dass es anderen Leuten anders geht, ja. Wenn die sich nicht bewegen können, eher in sich hineinfuttern und es eher in die andere Richtung geht, ja.
Absolut. Ich habe damals, das war auch noch lustig, ein Kommentar aus der Fußballmannschaft hat ein guter Kumpel von mir einfach so gesagt, jetzt kannst du richtig, richtig rumfressen, so quasi, jetzt kannst du dich auf die faule Haut legen.
Genau.
Und dann war das für mich genau der Punkt, nee, das genau nicht. Mhm. Das jetzt will ich genau nicht machen und das werde ich auch hinkriegen und hat dann auch tatsächlich echt gut geklappt.
Das heißt, so Stichwort Ernährungsumstellung, was hast du weggelassen zum Beispiel oder was hast du anders gemacht im Vergleich zu vorher?
Anfangs habe ich einfach nur Kohlenhydrate erstmal weggelassen. Das hat mir unheimlich geholfen. Und anders gemacht habe ich, dass ich es einfach mal einmal, zweimal, dreimal für verschiedene Mahlzeiten einfach ausgerechnet habe. Dass ich weiß, okay, es ist nicht normal, zwischendurch mal eine Pizza zu essen, was halt früher wirklich der Fall war.
Stimmt.
Sondern es ist halt wirklich, es ist so viel, wie ich brauche, kann ich essen, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, aber halt in einem gewissen Rahmen. Und da hat es mir wirklich geholfen, das einfach mal auszurechnen und dadurch ein Bewusstsein zu schaffen überhaupt. Weil das hat mir einfach gefehlt, ganz ehrlich.
Hast du irgendwie Rat von außen gehabt, so Ernährungsberatung zum Beispiel, die dich halt mit Tipps versorgt hat? Oder hast du das alles so selber autodidaktisch gemacht?
Nee, das war tatsächlich alles einfach selber durch Internet oder etc. angelesen, beziehungsweise mir war ja auch klar, wenn ich weniger zu mir nehme, als ich verbrenne, dann nehme ich ab. Und das war, genau.
Was hat dein engstes Umfeld gesagt, als du so innerhalb von 3 Monaten 35 Kilo abgenommen hast?
Manche Menschen habe ich nicht mehr erkannt. Das war krass.
Glaube ich.
Also das war vor allem durch Corona, war dann halt wirklich der Fall, dass man sich mal ein halbes Jahr nicht gesehen hat.
Ja.
Oder sogar noch länger. Und ich dann Leute auf der Straße getroffen habe, mit denen ich an sich gut war und mich super verstanden habe. Und dann wussten die teilweise gar nicht, wer ich bin.
Oh, krass.
Das war wirklich heftig. Und sonst meine Familie und Freunde, da hat man eigentlich primär positiven Zuspruch bekommen. Und die haben sich einfach für mich gefreut auch, ja.
Stark. Und wie war das so vom eigenen Körpergefühl? Wahrscheinlich auch ein himmelweiter Unterschied, oder?
Unfassbar. Also wirklich unfassbar. Und wenn ich das auch mit jetzt vergleiche, also damals habe ich dann halt erstmal 35 Kilo weniger gehabt. Und inzwischen habe ich 50 Kilo weniger und dazu noch eine richtig ordentliche körperliche Fitness aufgebaut.
Krass.
Das ist einfach, also es ist unfassbar schön, wenn man es mit damals vergleicht, vor allem, was alles möglich ist, dass man nach 5 Treppenstufen nicht komplett außer Atem ist. Und dass Schuhe zu machen deutlich leichter ist, einfach. Das sind wirklich nur so Kleinigkeiten. Klar habe ich auch mit 128 Kilo meine Schuhe zumachen können, gar kein Thema. Und das war jetzt nichts, was mich im Alltag komplett behindert hat. Aber es geht halt schon deutlich leichter.
Sicher, klar. Und auch, ja, langfristig strategisch gedacht ist es auch halt mir gut, wenn du halt Gewicht reduzierst, einfach am orthopädischen Apparat halt irgendwie zu entlasten und Herz-Kreislauf-System. Respekt dafür, wirklich. Also,
Hammer. Vielen, vielen Dank.
Aber das höre ich häufiger, dass halt irgendwie so, wenn man mal so die Kohlenhydrate rauslässt, dass dann schon ein recht großer Effekt gleich entsteht, ja, oder entstehen kann.
Ja, das Spannende ist ja, dass die meisten Menschen so in ihrem alltäglichen, aber es liegt halt auch an insgesamt unserem Ernährungsangebot, dass die meisten Menschen halt in der Regel zu viel Kohlenhydrate zu sich nehmen, die sie oft gar nicht brauchen. Und dass wenn man die Kohlenhydrate dann zum Beispiel durch Proteine ersetzen, dass das einem deutlich, deutlich weiterhilft.
Ja, Ja, weil der Überschuss an Kohlenhydrate wird halt eingelagert, ja, für schlechte Zeiten.
Genau.
Ja. Und zu dem Zeitpunkt hast du schon Sport studiert oder dann im Zuge dessen angefangen?
Nee, zu dem Zeitpunkt konnte ich noch gar nicht Sport studieren, weil das einfach, also mit 128 Kilo hätte ich diese Eignungsprüfung nicht geschafft.
Okay.
Da eben durch das Schwimmen, da muss man 100 Meter kraulen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube in unter 1,45. Mhm. Was jetzt keine mega Zeit ist, klar, aber für Leute, die halt nicht professionell kraulen oder sich noch nie mit dem Thema Kraulschwimmen beschäftigt haben, für die ist es erstmal eine Riesenhürde.
Ja.
Und so war es für mich damals auch. Also ich habe abgenommen und hatte, also als Kind, als ich meine Oma gefragt hat, was ich später mal werden möchte, kam bei mir dann immer die Antwort Sportlehrer. Mhm. Und so habe ich eben dann mein Drittfach Sport noch dazugenommen und die anderen zwei Fächer sind Deutsch und Sozialkunde, die ich jetzt aufs Lehramt eben studiere. Genau. Und so kam das eben nach und nach mit dem Sportstudium dann überhaupt erstmal zum Gespräch und dann eben zur wirklichen Umsetzung.
Das heißt, du hast einen Test geschafft, du warst unter 1,45 über die 100 Kraul letztendlich.
Genau, ja, ich glaube sogar 1,20 oder so. Also im Endeffekt gar nicht so knapp.
Stark, safe, sehr gut. Im Zuge des Sportstudiums hast du dann halt von der Sportart Triathlon gehört oder wie kam es dazu? Mach mal mit dem Bogen wieder zurück zum Triathlon-Podcast.
Genau, ja, um wieder zum Triathlon zu kommen. Ich bin, würde ich sagen, vorm Eignungstest schon immer mal wieder gelaufen und Fahrrad gefahren. Mal wie man halt als Jugendlicher so Fahrrad fährt. Also jetzt nichts Leistungsorientiertes, sondern halt einfach bisschen rumfahren sozusagen. Durch verschiedene Laufevents, die ich immer wieder mit so einem Kumpel gemacht habe, habe ich da schon richtig, richtig Freude auch dran gehabt. Und durch die richtige Kraultechnik war die Hürde dann auch mal weg, weil man durch Sportstudium halt ordentliche Anleitung bekommen hat, wie funktioniert ein Kraularmzug, wie funktioniert ein Kraulbeinschlag etc.
Ja.
Und dann habe ich mir ein Rennrad gekauft. Das war, jetzt haben wir 2025, das war 2024 im Mai. Genau. Rennradfahren hat mir sofort ultra viel Spaß gemacht. Ich hatte davor, das muss man dazu sagen, ich hatte davor ein Gravelbike. Mhm. Bin da immer mal wieder so rumgefahren. Aber wie gesagt, also das war ja völlig ohne Ziel. Einfach nur zum Spaß haben und rumfahren. Genau, und so habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich alle Voraussetzungen so grundsätzlich für den Triathlon erfülle. Und so dieses große Ziel Ironman ist einfach was, finde ich, also für mich hat es bis heute noch was Ehrfürchtiges, diese Ironman-Langdistanz, ich finde es einfach krass und richtig cool. Und das hat es auch damals schon. Und so habe ich dann gemerkt, okay, ich habe eigentlich alle drei Voraussetzungen. Wie wäre es denn, wenn man sich mal so für so einen Sprint-Triathlon anmeldet?
Okay.
Und da war ich dann tatsächlich auch ganz gut, bin irgendwie Fünfter geworden.
Warte mal, wann war denn das und wo war das?
Das war am Wörthsee.
Ah ja.
Ich weiß nicht, ob der was sagt, das ist dann Richtung München weiter.
Jo.
Genau. Und das war dann ungefähr, ich glaube, 2 oder 3 Monate, nachdem ich mir ein Rennrad gekauft habe.
Okay.
Genau.
Stark.
Und es müsste so im Juli rum gewesen sein.
Okay.
Letztes Jahr. Und das hat mir dann echt richtig Spaß gemacht und so kam dann die Entscheidung dann auch, dass ich mich für ein 70.3 anmelde.
Hast du da zu dem Zeitpunkt dich selber so trainiert, einfach mal so Jux und Säulerei oder wann du halt die Lust hattest, dann einfach mal Rad gefahren und hier schwimmen gegangen und mal da und da gelaufen oder hattest du schon eine gewisse Struktur aufgrund deiner sportlichen Studiumgeschichte?
Also jetzt auch im Nachhinein betrachtet war es verhältnismäßig unstrukturiert, aber ich würde behaupten, für den Anfänger doch noch mit sehr, sehr viel Struktur. Okay. Also grundsätzlich wusste ich halt, schwellenbasiertes Training etc., solche Sachen wusste man zu dem Zeitpunkt halt einfach durchs Studium schon.
Klar.
Und dann bin ich nicht laufen gegangen, um einfach nur laufen zu gehen, sondern es war schon ein Ziel dahinter. Aber auch die drei Sportarten zu verknüpfen, war damals noch relativ schwer. Und Schwimmen war damals auch immer noch so, ja, ich gehe halt in der Uni einmal die Woche in der Regel und es reicht dann auch Genau.
Und hast du selber trainiert oder hast du so eine kleine Gruppe gehabt, die, wo ihr euch so gegenseitig gepusht habt?
Nee, tatsächlich war das eigentlich so gut wie alles selber.
Wow, okay. Auch Respekt, ja. Also sich da selber in den Hintern zu treten und zu sagen, so jetzt gehe ich aber noch laufen, obwohl, was weiß ich, auf Netflix halt irgendwie was Supergeiles kommt oder so. Und die Verlockungen heutzutage sind natürlich halt irgendwie groß, da lieber auf der Couch zu bleiben. Aber ich meine, dass du diszipliniert bist und auch Dinge durchziehen kannst, hast du ja schon im Vorfeld gezeigt. Das heißt, wenn du so ein Ziel dir gefasst hast, dann wird es gnadenlos durchgezogen, oder?
Ja, also das würde ich auch so. Ich glaube, eine meiner größten Schwächen und zugleich meiner größten Stärken ist halt einfach so eine Verbissenheit. Also wenn ich was will und das wirklich, wirklich einfach durchziehen will, dann kriege ich das auch hin. Aber das kann halt auch ein Nachteil sein in manchen Situationen.
Echt?
Wenn man sich dann zu sehr auf Sachen versteift. Okay. Wenn man dann wirklich zu fokussiert auf dieses eine Ziel ist und manchmal vielleicht auch ein paar Sachen um sich rum dann vergisst, in Anführungszeichen.
Du hattest vorhin erzählt, du lagst oder hast eine Freundin, wie hat die darauf reagiert, als du gesagt hast, so, ich mache jetzt Triathlon?
Also meine Freundin habe ich jetzt schon sehr, sehr lang. Also die kennt mich mit 128 Kilo. Die habe ich, seit ich 18 bin.
Wow.
Und die kennt inzwischen auch so meine ganzen Eigenheiten und ja, dass ich mir halt auch hin und wieder mal was in den Kopf setze und da vielleicht auch einfach ein bisschen verrückt bin. Und die hat mich tatsächlich in allem unterstützt. Die war beim allerersten Triathlon war sie nicht dabei, aber beim 70.3 war sie dann dabei und sonst ist sie eigentlich auch so gut wie immer dabei.
Toll.
Und gibt mir da brutal viel Halt und einfach Unterstützung um das Ganze drumherum. Das ist einfach, das ist brutal wichtig.
Ja, absolut, ja. Super. Hast du Glück gehabt, du?
Ja, mit ihr auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
Sehr stark. Thema 70.3 ist ja schon ein Unterschied, so von der Sprintdistanz hochzugehen auf 1,9 Schwimmen, 90 Rad und dann noch einen Halbmarathon obendrauf. Wo hast du den 70.3 gemacht, letztendlich?
Das war in Zell am See.
Ah ja. Okay, das ist so eine Strecke, die jetzt auch nicht unbedingt flach ist, ja?
Ja, und vor allem, ich bin im Verhältnis gesehen ein relativ schwerer Athlet. Ich habe jetzt, je nachdem, zwischen 74 und 77 Kilo.
Oh, hey, davon träume ich, du.
Aber im Verhältnis zu meiner Körpergröße und allem, in Anführungszeichen relativ schwer. Und die da gibt es ja einen recht langen Anstieg im Zell.
Ja.
Und ich muss sagen, der hat mir die ein oder andere schlaflose Nacht bereitet. Muss ich ehrlich zugeben, weil ich da immer so ein bisschen Bammel vor hatte. Und als Triathlon-Anfänger weiß man dann ja auch nicht, schieße ich mir da komplett alle Lichter aus? Kann ich danach überhaupt noch einen Halbmarathon laufen? Das ist ja alles so ungewiss. Und das hat dann schon, ja, das war schon aufregend, fand ich damals.
Ja, sicher. Das heißt, wann hast du den gemacht? Dann letztes Jahr schon oder dieses Jahr?
Genau, das war im September letztes Jahr.
Okay, also doch relativ kurz nach deinem ersten Triathlon. Das ist schon...
Genau.
Ich dachte, das wäre dieses Jahr gewesen. Nee. Wow.
Nee, okay. war letztes Jahr.
Hast du im Vorfeld die Strecke angeschaut? Du bist mal vorher dahin gefahren, um da mal Test zu fahren oder erst so am
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe, wie gesagt, damals auch noch deutlich unstrukturierter trainiert. Da hat sich jetzt auch schon viel getan. Wir sind 3 Tage vorher hingefahren. Ich habe da auch 3 Tage vorher gar nichts mehr gemacht. Einfach so, ja, wir hatten dann...
Hilft ja nichts mehr.
Genau, so quasi. wir hatten da mit meinen Eltern, also meine Eltern waren dabei und meine Freundin waren dabei, hatten ein super Hotel,
ja,
und haben da sozusagen einfach ein bisschen Urlaub gemacht und nebenbei bin ich da halt noch dann das andere Zeug da gemacht sozusagen.
Okay.
Und es hat mir halt auch geholfen, weil ich mir dann auch nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe, mich nicht verrückt gemacht habe, sondern einfach ein bisschen unbedarft an den Start gegangen bin. Und das lief auch eigentlich, also ich war am Ende dann echt zufrieden, wie es für die allererste Mitteldistanz dann lief, ja.
Ich hänge mich jetzt nicht an Zeiten auf, aber neugierigerweise frage ich natürlich nach, wo bist du rausgekommen?
Ich war bei 5 Stunden und ich glaube 8 oder 9 Minuten.
What? Echt?
Genau. Da war ich was Ding angeht, was die erste Mitteldistanz angeht, echt zufrieden. Vor allem, weil Zell ja jetzt nicht die mega schnellste Strecke ist. Durch die Radstrecke auch.
Das sagt er hier so echt so lapidar dazu, ja. Ja. Ey, Junge, andere Leute sind froh, wenn sie gerade so knapp unter 6 Stunden kommen, ja? Also ich wäre super froh.
Ja, absolut, ja.
Ja. Und du kratzt da an den 5 Stunden, an der 5-Stunden-Marke? Ja, dann bist du ziemlich gut durchgekommen, du.
Ja, da lief tatsächlich alles relativ gut. War ein Neo-Schwimmen, muss man auch dazu sagen. Ja. Ohne Neo bin ich dann nochmal 1-2 Minuten langsamer, wobei ich dann auf einer flachen Radstrecke nochmal deutlich schneller gewesen wäre, glaube ich. Und das im Training auch schon deutlich schneller gefahren bin. Mhm. Aber genau, das war damals alles echt relativ neu und einfach aufregend in dem Moment.
Das heißt, so halbmarathonmäßig, wo bist du da rausgekommen am Ende ungefähr?
Ich glaube, es waren 4,55er Pace.
Okay, krass.
Genau, sowas um den Dreh.
Wie lange musst du noch studieren?
Ich schreibe im Frühjahr mein Examen. Und gehe dann, wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, toi 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 und Examen alles klappt, gehe ich im Herbst ins Referendariat.
Ja, dann können sich ja die potenziellen zukünftigen Schülerinnen und Schüler halt auf einen sportlichen Lehrer freuen. Hammer, wow. Okay, dann hast du die erste Mitteldistanz gemacht, zum ersten Mal Ironman Luft geschnuppert. Wie ging es danach weiter?
Ja, für mich war von Anfang an klar, und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so, die eine Mitteldistanz machen, ja, im Endeffekt muss es schon der Große sein. Also es muss schon irgendwann der Ironman sein. Mhm. Und nach Zell habe ich dann auch gemerkt, okay, das kann auch hinhauen. Weil am Anfang bin ich ganz ehrlich, auch wenn ich in Zell, und das finde ich, sehe ich auch bis heute noch, das war für die erste Mitteldistanz eine super Zeit.
Ja.
Aber auch wenn ich da eine super Zeit gehabt habe, hat man halt trotzdem noch diese Angst, ja, das Ganze jetzt aber mal 2. Und da hat man sich immer Gedanken gemacht. Mhm. Und ich habe mich dann relativ zügig sogar nach Zell für Frankfurt angemeldet, weil ich gesagt habe, ich habe da Bock drauf, das machen wir einfach.
Ja.
Frankfurt liegt am nächsten von mir. Mhm. Und dementsprechend bin ich, wann war es denn dieses Jahr? Im Juni, glaube ich. Ja. Bin ich in Frankfurt an den Start gegangen, genau.
Krass, okay. Ja, Frankfurt habe ich auch Erfahrung gesammelt. 2011 war dort meine lange Distanz.
Boah, sehr cool.
Aha. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich bin am Tag davor angereist und am Freitag angekommen und am Samstag nach dem Bike-Check-In bin ich nochmal die Radstrecke abgefahren mit dem Auto, um zu sehen, worauf man sich da einlässt. Ja, während der Autofahrt wurde mir echt schlecht, ja. aber waren andere Rahmenbedingungen bei mir. Wie hast du dich auf den Race Day in Frankfurt vorbereitet, so über die Monate davor?
Ich habe immer mehr angefangen, Volumen zu erhöhen. Also einfach wirklich Volumen, und das ist auch bis heute in meinem Training, Volumen ist einfach King. Ja. Also da dreht sich einfach brutal viel drum. Und das hat mir im Endeffekt auch die Sicherheit gegeben, dass ich da an der Startlinie stand und sag, es geht nicht darum, dass ich es schaffe, sondern ich würde das Ding unter 10 Stunden schaffen.
Okay, Ansage.
Krass. Das war damals, also ich habe es niemandem sonst erzählt, aber ich habe für mich gesagt, okay, ich will das Ding unter 10 Stunden.
Mhm.
Das weiß ich, dass ich kann und...
Ambitioniert.
Ja.
Und so Thema Schwimmen, hast du dich da in Augsburg dann vielleicht einen Verein angeschlossen oder hast du immer noch alles so in Eigenregie gemacht?
Nee, das war tatsächlich immer noch alles in Eigenregie.
Mhm.
Wir hatten, das ist ganz cool, wir haben im Sportstudium freie Übungszeit sozusagen. Das heißt, wir können zu gewissen Zeiten in die Hallenbäder.
Ja.
Und da sind dann andere Studenten, die dann aus dem Schwimmsport kommen.
Ideal.
Und wenn man dann irgendwelche Fragen hat, kann man sich da einfach dran an die wenden. Und das habe ich hin und wieder gemacht, ist auch nicht allzu oft, aber hin und wieder hat man sich da einfach mal so ein bisschen Sicherheit abgeholt.
Ja.
Genau.
Stark.
Es war immer noch alles eigentlich in komplett Eigenregie und auch ich war bis dato vor Frankfurt, war ich eigentlich auch nur 2-mal die Woche im Wasser.
Okay. Ja, besser als gar nicht, ja. Immerhin.
Das stimmt, ja.
Ja, aber auch Respekt dafür, also sich da in Eigenregie darauf vorzubereiten, weil ich kenne es von vielen, die so nach dem ersten Sprint oder nach der ersten Mittel dann sagen, so das Thema Langdistanz gehe ich halt wirklich mit dem Trainer an, mit dem Coach, lass mir einen Trainingsplan schreiben und den arbeite ich dann konsequent ab. Aber du hast im Prinzip dich selber trainiert, ja, dir deinen eigenen Plan gemacht und das ist halt durchgezogen.
Genau, also da, wie gesagt, bin ich halt wirklich gesegnet in Bezug aufs Sportstudium. Jo. Und da ich mich selber auch sehr dafür interessiere einfach und mir einfach viele Sachen dazu zusätzlich zu den Vorlesungen Trainingswissenschaften, Sportbiologie, Bewegungswissenschaften etc. einfach noch selber Zeug dazu anschaue, weil es mich halt wirklich einfach selber interessiert. Mhm. Und dementsprechend glaube ich, dass ich es ganz gut selber kann, auch wenn man sagen muss, dass wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr drin ist mit einem Trainer, gar kein Thema.
Aber das heißt, du bist auch so in den Sogkreis gekommen, so, okay, mit Bikefitting. Hast du sowas gemacht?
Ich habe mir dann vor Frankfurt über ein Bike-Leasing ein Zeitrad geholt.
Ja.
Weil es bei meinem Alten, also das Alte ist, das habe ich immer noch im Keller stehen und ist immer noch mein Trainingsbike.
Ja.
Das habe ich mir damals über Kleinanzeigen gekauft. Das hat nicht mal 2000 Euro gekostet. Cool. War zwar Carbon, alles, aber halt alles schon ein bisschen älter. Aber ich liebe das bis heute. Also das ist echt super. Mhm. Aber ich habe halt auch gemerkt, okay, von der Position her, ich habe mir vorne einfach so Aero-Bars draufgeschraubt. Und das war damals bei der Mitteldistanz eben. Und da habe ich gewusst, okay, das haut von der Position her für die Langdistanz für mich nicht so gut hin. Da ist der Hüftbeuger zu weit zu. Ich merke, dass das tut irgendwann einfach weh.
Ja.
Und habe mir dann eben das Cube geholt, das Aerium.
Ja.
Und da dann auch bei einem Fahrradhändler kein Aero-Fitting, aber ein Bike-Fitting gemacht.
Mhm.
Und also dieses Fahrrad liebe ich über alles. Das ist wirklich, das hat mir auch, meine Radzeit in Frankfurt war dann auch dementsprechend gut. da war ich dann auch echt zufrieden. Okay. Aber das Fahrrad hat nochmal richtig was rausgeholt, ja.
Stark. Wie schaut's aus? Weil in Frankfurt, da sind auch einige Höhenmeter dabei. Bei den Abfahrten bist du dann Schisser oder lässt da richtig rollen? Weil ich muss ehrlich gestehen, zu meiner Schande, ja. So auf Flachen fahre ich schneller als bergab.
Also in Frankfurt sind es 1400 Höhenmeter.
Genau.
Aber der Kurs ist relativ rollend. Mhm. Also es geht immer wieder hoch runter.
Ja.
Und da lasse ich es komplett laufen. Also da drücke ich auch bergab nochmal.
Okay.
Da also mit, keine Ahnung, 75 bergab fahren oder so ist gar kein Thema.
Mhm.
Spannenderweise habe ich ja dann mich in Frankfurt, um das gleich mal vorwegzunehmen, für Nizza qualifiziert. Und in Nizza ist es ja nochmal radstreckentechnisch ein ganz anderes Level.
Ja.
Und ich dachte mir, oh Gott, ich bin definitiv nicht der Harakiri-Downhill-Fahrer, der da runterbrettert, dachte ich bis dato. Aber habe dann gemerkt, dass im Verhältnis zu vielen anderen Athleten ich da eigentlich schon relativ zügig runterfahre und mich da schon einiges traue. Ich bin früher, als ich ganz klein war, Motorrad gefahren, beziehungsweise als ich ganz klein war, Motocross und dann, als ich ein bisschen älter war, Motorrad und habe daher halt auch so Kurvenfahrverhalten, kann ich einigermaßen und habe dann vor allem im Verhältnis zu den ausländischen Athleten, die da sonst so waren, also Beispiel, neben mir war ein Amerikaner, den hat es bei der ersten Serpentine mit dem Pedal in die Leitplanke gehauen und der hat sich ab da dann nur noch hinten hingehängt. Und ich habe dann gemerkt, dass ich ein solider, aber kein mega starker Abfahrer bin. Also es ist okay. In Nizza ist eine ganz lustige Szene, war es dann am Ende so, dass ich, da geht es am Schluss ja, bevor es wieder in die Stadt reingeht, relativ lang bergab. Und da habe ich dann diesen Downhill halt laufen lassen. Und dann überholt mich von links dann so eine Gruppe mit 10, 15 Leuten hinten dran. Und der Erste sagt dann nur auf Englisch, danke für die Arbeit, hast echt geil gemacht. Denk mal, okay.
Super.
Super, vielen Dank.
Da hast du hoffentlich zurückgeantwortet, hey, kannst mega stolz auf dich sein, du.
Genau, genau. Vor allem, da waren, wie gesagt, es waren 10 oder 15 Leute direkt bei dem hinten drin auch noch. Dachte mir auch, ja.
Super.
Geil, geil.
Ja gut, die müssen sich auch im Spiegel anschauen können und sagen können, ja, hey, ich bin ein toller Typ, weil ich mich hinten rangehängt habe.
Ja.
Ich halte von nichts, aber naja, muss halt jeder für sich selber entscheiden. Aber das heißt, in Frankfurt, wo bist du da zeitlich rausgekommen, weil du hast Ansage gemacht, du willst unter 10 Stunden reinkommen, wo warst du dann?
Ich war bei 9 Stunden 50.
Ach komm, ey, krass. Hammer. Big Respect dafür, ja? Also wirklich. Weil ich habe damals deutlich länger gebraucht. Ich habe mir Zeit gelassen, weil ich habe mir gedacht, ich habe so viel Geld gezahlt. Also lasse ich mir ja wirklich viel, viel Zeit. Und okay, bei mir waren es auch andere Voraussetzungen, ja. Schon deutlich älter und wahrscheinlich auch weniger trainiert dafür. Und bei mir ging es einfach nur um Spaß haben. Und aber hast du Spaß gehabt bei den 9 Stunden 50?
Hundertprozentig. Also wirklich hundertprozentig. Ich habe es versucht immer als, und das hat meine Freundin danach zu mir gesagt, sie fand es toll, dass ich die ganze Zeit am Lachen war.
Cool.
Ich habe irgendwie die ganze Zeit gestrahlt und ich habe es wirklich versucht, einfach nur als Erlebnis mitzunehmen. Da war das Schöne halt, dass ich nach der Radstrecke gewusst habe, wenn ich jetzt diesen Marathon ganz normal zu Ende laufe und nichts mehr Wildes passiert, dann schaffe ich diese unter 10 Stunden.
Ja.
Und ab dem Halbmarathon habe ich dann gesehen, okay, das wird locker. Ich bin dann hinten raus brutal eingebrochen, halt wegen diesen 35 Grad im Endeffekt, glaube ich auch.
Ja.
Aber ich wusste, okay, das haut hin. Und vor allem auf der zweiten Marathonhälfte habe ich so genossen. Da hat dann einfach ein anderer Athlet dann noch, mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten und der meinte, der war etwas älter, war schon, ich war schon in Hamburg am Start und jetzt wieder Frankfurt und er macht es öfter. Und ich so, ja, ist mein erster. Und dann hat er gesagt, und ich glaube, den Satz werde ich in meinem Leben nie vergessen, genieß den ersten Ironman, den kannst du nur einmal machen.
Ja, ist was dran, ja.
Und da hat er absolut recht gehabt und das ist einfach, das ist ein komplett geiles Gefühl, dieses, das alles das erste Mal zu erleben. Und für mich noch cooler der Weg dahin. Also den Weg zu diesem ersten Mal Ironman, das ist einfach Wahnsinn.
Ja, absolut, ja. Das sind alles Erlebnisse, Eindrücke, die kann dir keiner mehr nehmen, ja. Und die wirst du deinen Kindern erzählen und wirst du nie vergessen. Also mir kommt gerade, als du das mit dem einen Satz halt mir gesagt hast, auch so ein Satz, den ich damals gehört habe, der mir immer noch im Kopf hängen bleibt. Weil damals war halt ein Race Day, das war geschüttet aus Eimern, ja. Es war richtig eiskalt im Juli. Und Langenwaldsee war wärmer als Außentemperatur. Und mit Gegenwind allem drum und dran. Und irgendwie habe ich echt geflucht auf der Radrunde. Und irgendwie bin ich mal durch so ein Stimmungsnest gefahren, wo ein Sprecher war, der meinte, hat so meine Startnummer gesehen und hat mir hinten doch hinterhergerufen, so über Megafon. Marco, der Wind, weil ich habe geflucht, hey, ist scheiß Wind und bla. Und Marco, der Wind ist nur in deinem Kopf. So ungefähr. Und das hat mich die ganze Zeit dann beschäftigt, sodass dann irgendwann der Radpart zu Ende war, ja. Und krass, aber das verfolgt mich immer noch. Also wie stark man auch mental halt mir da dazu lernt, ja.
Ich bin auch der Meinung, also vor allem im Training und dann im Rennen selber ist dieses Mentale einfach so ein Riesenteil, weil das wirklich, wenn man sich dann wirklich in diese Situation begibt und dann wirklich nach 8 Stunden, nach 9 Stunden, von mir aus auch nach 13 Stunden, 14 Stunden, 15 Stunden, dann an diesem Punkt ist, wo natürlich, klar, da sagt alles, du hörst jetzt auf. Aber inwieweit man sich selber dann halt noch weiterbringen kann, das finde ich absolut beeindruckend.
Ja. Und wie viel in einem selber steckt, ja, was einem noch gar nicht bewusst war, wie tief man graben kann, um dennoch so die letzten Reserven rauszuholen, ist krass.
Absolut.
Also deswegen mag ich den Sport, ja, weil du lernst super viel über dich selber.
Ja, absolut. Und ganz ehrlich, wenn man 10 Stunden oder länger mit sich alleine ist, dann hat man auch Zeit zum Nachdenken und da kommt dann auch was bei raus, so quasi.
Allerdings, ja. Hast du hier und da während des Rennens vielleicht so einen Punkt gehabt, wie, Mist, jetzt läuft gerade nicht, oder dass du halt irgendwie vielleicht so mal kurz down warst, oder war das so?
Tatsächlich fast gar nicht. Also klar hat man immer mal wieder, oh, jetzt tut mir XY weh oder Dann ist mir einmal eine Biene in den Helm geflogen, da habe ich mir dann sofort das Visier weggerissen und die ist sofort wieder raus und ich so, boah, das hätte jetzt auch ganz anders laufen können, so quasi.
Stimmt.
Hat immer mal wieder so, dann tut mir das Innenband weh, dann tut dir das Außenband weh, dann tut dir das Innen- und Außenband weh. Klar, aber es ist, ich glaube, das ist eine meiner recht großen Stärken. Ich habe für mich gelernt, wie ich mich Schritt für Schritt vorarbeiten kann. Also nie dieses, jetzt laufe ich noch einen Marathon, sondern jetzt laufe ich erstmal 10 Kilometer. So, wenn ich 10 Kilometer habe, dann habe ich die erste Runde, das ist schon richtig gut. Jetzt laufe ich mal den Halbmarathon fertig, also nochmal diese 11 Kilometer. Und wenn ich den Halbmarathon habe, dann habe ich schon die Hälfte. Und die Hälfte ist ja quasi schon 7/8 von dem Rennen, weil ich war ja auch schon beim Schwimmen und beim Radfahren. Und ja, jetzt mache ich halt noch die 10 Kilometer und die letzten, das ist dann die sozusagen die Verabschiedungsrunde und dann bist du ja eh schon im Ziel.
Genau.
Und wenn es dann auf diesen 10 Kilometern immer härter geworden ist, dann laufe ich halt anstatt diese 10 Kilometer jetzt mal die nächsten 2 Kilometer
Genau.
und die nächsten 5 Kilometer oder zur nächsten Verpflegungsstation oder zu dem Baum da vorne.
Ja.
Halt einfach immer, wir machen den Schritt weiter und dann schauen wir und dann wird es auch wieder funktionieren.
Das ist eine gute Taktik, ja. Einfach um nicht wie wie so ein kleines Wesen halt vom Riesenberg zu stehen, sondern sich das halt mir echt schön häppchenweise einzuteilen.
Ja,
Und
absolut.
dann ist es auch im Kopf nicht mehr so groß und dann blockiert man sich selber nicht, ja. Also wie war es bei dir? Weil ich habe damals mir zum Beispiel im Rahmen des Trainings immer so die Finishline in Frankfurt vorgestellt, ja. Wie das so ist, dann auf die Finishline anzubiegen und dann halt dann über die Ziellinie zu kommen. Wie war es bei dir?
Der
Finishline.
Start.
Der
Der
Start?
Start war's. Bei mir war
Okay.
es immer, ich stehe da am Start. Und für mich war immer, das hat mir auch ein guter Kumpel geschrieben, jetzt geht's nur noch darum, dass ich mich für das Training belohne. Und ich wusste, wie hart und wie viel ich trainiert habe. Und das ist wirklich einfach nur noch, okay, ich habe jetzt den Samen gesät, den Baum hochgezogen, jetzt hole ich mir halt den Apfel.
Genau.
Und das war wirklich für mich einfach dieses, ich bin am Punkt, am Startpunkt. Und jetzt habe ich eigentlich schon gewonnen. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und es war vielleicht auch ein bisschen naiv, dieses Unbesiegbarkeitsgefühl. Aber von da an war es wirklich, das haut hin. Das klappt alles und das wird alles gut. Und dann erst beim Marathon habe ich eben an dieses über die Ziellinie laufen gedacht. Bei mir war immer im Hinterkopf, ich will es unter 10 Stunden schaffen. Und das habe ich dann eben nach der Radstrecke habe ich gemerkt, das wird hinhauen. Und nach dem Halbmarathon habe ich gemerkt, das wird 100, 100, 100% hinhauen. Und dann habe ich das da schon immer wieder, hat man, du weißt ja selber in Frankfurt, wenn man diese 4 Runden läuft, sieht man ja immer wieder die Finishline. Und zwar immer wieder geil, nur noch 3 Runden, nur noch 2 Runden,
Das
letzte
stimmt.
Runde.
Das
Und das
stimmt,
war
ja.
dann ein Wahnsinnsgefühl in dem Moment auch.
Ja. Das heißt, da sind noch Top Pros an dir vorbeigezogen während des Laufens.
Ja, tatsächlich, ja.
Das ist auch ein geiles Feeling, ja.
Brutal. Christian Blumenfeld und Patrick Lange
Okay.
hab ich wahrgenommen. Und dann von den hinteren Pros hab ich auch noch ein paar gesehen. Das war aber in Nizza tatsächlich noch krasser. Da habe ich die Pros tatsächlich noch viel mehr gesehen.
Jetzt hast es schon vorweggenommen, du hast dich für Nizza qualifiziert. War das im Vorfeld von Frankfurt schon ein Ziel von dir, da hinzukommen?
Absolut nicht. Das war überhaupt nicht Thema, dass es irgendwie klappen kann. Es war, ich glaube, für mein Umfeld war es immer noch, er will da den Ironman machen und den Ironman schaffen. Für mich war es, ich will den Ironman machen und den unter 10 Stunden schaffen. Genau durch die Gegebenheiten an dem Tag dann auch. Also ich glaube, es sind einfach brutal viele hinten raus hops gegangen, weil es halt wirklich, ich glaube, 35, 35 Grad irgendwie sowas hatte es. Es war also wirklich abartig warm. Und dann hat die Zeit halt mit der Altersklassenplatzierung für Nizza gereicht. Und das ist mir aber erst bewusst geworden, als ich in der Früh aufgewacht bin, am nächsten Tag. Und meine Freundin hat noch geschlafen, weil die war fertiger nach dem Ironman als ich. Und ich bin dann zu meinem Vater rüber ins Zimmer. Und wir haben uns einfach ein bisschen unterhalten. Und dann habe ich gesagt, ja, mit Altersklassenplatzierung etc., das könnte eigentlich für die WM reichen.
Und dann seid ihr zur
Und
Slot-Vergabe hingegangen und mal so auf
genau, und
gut
dann
Glück.
haben, wir mal so drüber nachgedacht, ja, was wäre denn eigentlich, wenn wir dieses Jahr nach Nizza fahren? Und dann sind wir da hingegangen und es hat eben gereicht. Und
was war das für ein Feeling? Was ging dir da durch den Kopf, als dein Name aufgerufen wurde?
Es war echt krass. Also das war so surreal, dieses, vor allem, weil das innerhalb von 3 Tagen, also vor 3 Tagen habe ich in meinem Leben noch nie einen Ironman gemacht. Und 3 Tage später ist es dann so, ja, okay, von da aus gesehen 3 Monate, machst du das Ding einfach nochmal. Und
das dann bei der halt WM. Eben
auch, genau, und dann auch noch bei der WM. Und das war, also es war wirklich, es war komplett surreal. Und so richtig realisiert habe ich es auch gefühlt, die erste Woche danach gar nicht. Sondern das kam dann wirklich, als man dann drüber geredet hat und sich das dann vor Augen geführt hat, dass es jetzt halt wirklich hinhaut und was das eigentlich für ein geiler Scheiß ist, wirklich.
Ah, es ist ziemlich geiler Scheiß, ja. Ich meine, besonders dann, wenn du erst letztes Jahr mit dem Triathlonsport überhaupt angefangen hast, ja.
Wow. Genau, das war für mich auch immer so dieses Ding, wie schön zu sehen, dass mein Training funktioniert, dass ich, wenn ich mich da in was committe, dass es wirklich klappen kann.
Ja.
Und das alles war schon geil, ja.
Glaube ich dir. Gott sei Dank fand die WM dieses Jahr der Herren in Nizza statt, nicht auf Kona. Aber dennoch, ich meine, um sich das alles so zu finanzieren, hast du da vielleicht mir auch lokale Unternehmen angesprochen, ob sie dich vielleicht unterstützen können?
Das ist tatsächlich, Finanzierung ist tatsächlich immer so ein Thema, vor allem als Student. Das ist wirklich nicht einfach. Ich gehe nebenher arbeiten und habe da von meiner Arbeit Unterstützung bekommen. Das war wirklich sehr, sehr cool. Aber ist auch bis heute immer noch ein Thema mit Startgebühren und etc., dass ich das einigermaßen hinkriege, ist auf jeden Fall nicht leicht. Meine Familie unterstützt mich. Aber es ist wirklich, also ja, das ist immer so ein leidiges Thema, sage ich, weil das halt echt ein brutal kostenintensiver Sport ist einfach.
Ja.
Und ich hätte mir Kona auch nicht leisten können, bin ich ganz ehrlich. Also ich hätte den Slot für Kona nicht angenommen, weil ich es finanziell nicht hätte stemmen können.
Ja, ist echt eine Hausnummer, die man da auf sich nehmen muss, sage ich mal. Okay, nach Nizza ist etwas günstiger. Ja, aber dennoch, also ich meine, auch zu die Startgebühren bei Ironman-Rennen selber oder auch wenn du jetzt einen Slot annimmst, musst du ja auch sofort die Kreditkarte hinhalten. Ja, okay. Das ist auch ein Betrag, den man erstmal haben muss, ja. Und das ist, die Preise haben echt zugenommen. Also ich habe neulich oder vorhin vor unserem Gespräch habe ich gesehen, dass ich glaube Mitteldistanz in Leipzig, Ironman 70.3, kostet mittlerweile 490 Euro. Das ist krass.
Da kann ich tatsächlich auch noch Insights geben. Ich habe mich nämlich für den angemeldet.
Okay.
Gestern.
Ja.
Und da musste ich auch schlucken. Es hat 520 Euro gekostet mit den Fotos.
Okay, krass. Wow. Ich sage immer, hier bei uns oder bei mir im Triathlon-Podcast, für den Betrag kannst du hier im Süden so an kleineren Triathlons locker 1 oder 2 Jahre teilnehmen. Ja? Also die kosten so in der Regel so 30 bis 50 Euro und da kriegst du locker 10 Rennen im Jahr unter.
Krass, krass. Mhm. Ja, das ist wirklich, also Startgebühr ist so bei mir mit das größte Dorn im Auge, in Anführungszeichen. Genau, Startgebühren und Carbon-Schuhe. Das sind aktuell so die Faktoren, wo ich halt Probleme mit habe, sozusagen.
Aber vielleicht hört ja ein Laufschuhhersteller oder vielleicht auch ein Laufsportunternehmen oder ein Laden halt aus Augsburg-Umgebung halt zu, der sich denkt, hey, der Scheibi kann gut reden, ist ein super cooler Typ, ist auch auf Insta aktiv. Den wollen wir haben. Den unterstützen wir. Wer weiß.
Total gerne. Ich bin, was das angeht, tatsächlich offen für alles. Also das wäre echt toll, ja.
Ja, weil ich habe, wie gesagt, eingangs, ich habe dich über Insta gesehen und du machst es sehr, sehr unterhaltsam. Jetzt nicht irgendwie auf so eine cheesy Art und Weise, so gib mir, sondern halt du dokumentierst halt so deinen Weg und finde ich sehr authentisch und deswegen bist du auch hier mit an Bord, ja.
Das freut mich sehr. Ist schön, das zu hören. Und das auch, habe ich von Freunden auch immer wieder gehört, dass sie sagen, ja, sie finden das cool, wie ich das mache. Und so ist das Ganze auch zustande gekommen, weil ich einfach immer mehr so Fragen dazu gekriegt habe, Ey, was ist denn mit dir passiert? Du hast früher 128 Kilo, 125 Kilo, irgendwie sowas gewogen und jetzt fährst du hier zur Ironman WM. Was ist denn da passiert? Was machst denn du den ganzen Tag? Wie geht es? Und oder dann halt Fragen wie, du trainierst 20 Stunden die Woche, du gehst in die Arbeit, du studierst. Wie haut denn das alles hin? Und das versuche ich eben Einblicke ein bisschen zu geben. Oder auch zum Beispiel Equipment ist auch für ganz viele einfach so ein mega interessantes Thema.
Total. Absolut. Sehe ich genauso. Und ist es, oder welche Erfahrungen hast du gemacht? Gibt es vielleicht auch manche Leute aus deinem Umfeld, die du vielleicht auch zum Triathlon-Sport überredet hast oder überzeugt hast, das mal selber auszuprobieren? Jetzt nicht unbedingt Langdistanz, aber vielleicht ein Sprint oder so?
Da gibt es eine super interessante Geschichte.
Erzähl, wir haben Zeit.
Mein Vater
Echt?
tatsächlich. Mein Vater hat das halt gesehen, was ich da so alles mache und war früher auch bei der Wasserwacht. Also schwimmen konnte er schon immer und halt so, man kennt diese klassischen Väterwadeln, also der kann auch ein bisschen Fahrrad fahren. Laufen war immer so ein Thema. Das haben wir nach und nach zusammen ein bisschen aufgebaut. Und er ist auch echt verbissen. Also das muss man ihm auch lassen. Und der hat dann dieses Jahr auch seinen allerersten Triathlon gemacht mit mir zusammen an der Startlinie.
Super. Wo war
Das
das?
war echt cool in Zusmarshausen.
Ja, kenne ich.
Genau, also so ein kleiner örtlicher Triathlon. Und das war bei mir so ein Hitout vor Frankfurt eine Woche vorher. Sozusagen nochmal die letzte Vollgas, Einheit. Lief auch tatsächlich ganz, ganz gut. Bin irgendwie Sechster, Siebter, irgendwie sowas geworden. Genau. Und nach und nach hat er sich dann da jetzt immer mal wieder reingefuchst. Und so wie es aussieht, wie gesagt, ich habe mich jetzt gestern angemeldet. Ich weiß nicht, wie es aktuell bei ihm aussieht, aber ich meine eigentlich, wir haben gerade gestern noch geredet, dass er vorhat, sich für Leipzig anzumelden. Und dann, fände ich halt auch mega cool. Dann würden wir nächstes Jahr zusammen bei einem 73 an der Startlinie stehen.
Hammer. Gut, ich bin selber Vater von zwei und es macht mega Fun, wenn du halt irgendwie Sport mit deinen Kids machst, ja. Und oder auch jetzt umgekehrt, wenn Kinder mit ihren Eltern halt irgendwie Sport machen und gemeinsam an Startlinien stehen. Ist Hammer.
Ja, das ist total cool. Im Training müssen wir ein bisschen aufpassen, dass es zusammen funktioniert, aber das funktioniert dann auch. Dann fahren wir zum Beispiel gemeinsam zum Schwimmen. Ich schreibe ihm in der Früh eine WhatsApp an einem Samstag, du, ich würde heute schwimmen gehen, hast du Lust mitzukommen? Dann holt er mich ab, fahren wir zum Schwimmen, schwimmt er auf seiner Bahn, ich auf meiner Bahn, funktioniert einwandfrei oder kann ich ihm halt noch ein paar Sachen zeigen und ein bisschen was beibringen. Und davon profitiert er auch und ich habe auch Spaß dabei. Also es ist eine Win-Win-Situation.
Es ist doch toll, wenn ihr ein gemeinsames Hobby habt, ja. Und super. Sehr, sehr cool. Okay, dann hast du den Coin bekommen für Nizza. Wie war so die Stimmung halt in Nizza? Ich war letztes Jahr dort bei der Frauen-WM. Ich fand's so cool. Wie ist es so bei dir angekommen?
Also ich fand's. Ich hätte weniger erwartet. Ich fand diese Stimmung, also vielleicht ist es, wenn man selber an die Startlinie geht, nochmal ein bisschen aufregender alles. Aber ich fand das ganze Mediale drumherum einfach auch von den, ich bin inzwischen halt auch einfach Fan. Also mich interessiert es dann auch einfach wirklich, wie haben in Blumi, wie haben in Storns, wie haben in Eden vorher trainiert in der Höhe etc. Und ich finde, die haben das Medial auch ganz gut gemacht. Auch von den Deutschen da, Patrick Lange, Strati hat das, finde ich, relativ cool auch immer wieder begleitet. Und man hat da für mich zumindest so einen kleinen Hype aufgebaut. Und ich persönlich, wie gesagt, also das ist jetzt sehr subjektiv, weil ich in Nizza am Start war, aber ich persönlich fand es vom medialen Aufbauschen und vom Hype und vom Interesse sogar fast spannender als Kona bei den Frauen dieses Jahr.
Okay. Irre.
So um das, was ich so drumherum mitgekriegt habe. Wie gesagt, das sehen vielleicht manche Leute anders und ich lass mir das auch gern, also das gestehe ich mir gern ein, weil ich da halt als Teilnehmer am Start war. Aber mir hat's von der Location her mega gut gefallen. Ich war nie auf Kona, Aber dieses Nizza-Rennen, und das haben viele ja auch dann drumherum gesagt, es hat schon auch seinen Flair.
Hat seinen Flair. Ich meine, Nizza an sich ist eine super sportbegeisterte Stadt. Wenn du die Woche oder zwei Wochen vorher da bist, als auch zwei Wochen danach, ist dennoch halt ein Event, ja. Ich glaube, UTMB war kurze Zeit danach dort vor Ort. Und im Prinzip, wenn du dort vor Ort wohnst, hast du fast jedes Wochenende Sportveranstaltungen. Dann hast du halt die Radwege dort. Du kannst über die Promenade halt laufen und hast nicht gesehen. Also ist richtig geil.
Dazu auch noch kleine Story in Anführungszeichen. Ich dachte mir auch die ganze Zeit, hier sind ja alle am Trainieren, das ist ja Wahnsinn. Wie viel trainieren die denn alle immer noch vorher? Bis ich dann gecheckt habe, das sind gar nicht alles die Teilnehmer, weil irgendwann hat man dann die Teilnehmer an ihrem Armband erkannt. Ja. Und das waren dann wirklich die mit dem Croissant rumgelaufen sind, sondern das war wirklich die Stadt selber. Also da war wirklich lauftechnisch, radtechnisch immer irgendwas los. Das fand ich fand es beeindruckend.
Ja, da sind viele Locals unterwegs, ja. Also es ist richtig geil. Absolut sportbegeisterte Stadt. Und oder hast du die Radstrecke im Vorfeld dir angeschaut? Ein bisschen mal abgefahren, oder? Weil das ist halt schon, die ist natürlich etwas anders als in Frankfurt, recht selektiv. Es geht im Prinzip erste Hälfte hoch, dann bist du oben auf dem Plateau und dann geht's wieder runter und dann kommst du wieder zurück in die Stadt, ja. Muss man mögen. Wie ging's dir damit?
Die Radstrecke hat mir vorher auch Sorgen bereitet, bin ich ganz ehrlich. Ich habe sie mir, als ich dann in Nizza, wir waren eine Woche vorher unten, und haben dann sozusagen mit der Familie halt Urlaub gemacht. Das war dann der Jahresurlaub auch.
Ja.
Und ich habe es mir dann vorher einmal angeschaut. Auch mit meinem Vater sind wir zusammen. Also er hat auch das Rennrad dabei gehabt. Ich auf dem TT. Mhm. Und dann bin ich diesen Anstieg hochgefahren, den du jetzt eben gerade erwähnt hast, bevor man aufs Plateau kommt.
Ja.
Diese 20 Kilometer circa sind es. Und hab dann aber auch gemerkt, okay, das ist ein Anstieg, der ist in Ordnung, der geht immer gleichmäßig hoch, das sind keine absoluten Spitzen drin. Hm. Einfach meine Wattwerte fahren, bei mir bleiben. Natürlich wird das irgendwann richtig nervig, vor allem Richtung Ende raus, wenn man halt wirklich weiß, das hat gefühlt kein Ende.
Ja.
Aber man muss es einfach seine Wattwerte durchziehen. Und wenn man dann auch sieht, wie die Durchschnittsgeschwindigkeit, also die Durchschnitts-KMH runterpurzeln, einfach durchziehen und danach wird's besser, habe ich mir immer eingeredet.
Nee.
Am Renntag war dann auf dem Plateau auch brutal Wind. Also man ist erstmal hochgekommen, denkt sich, ja okay, jetzt kann man es mal ein bisschen laufen lassen und auch mal hier so ein 38er, 40er Schnitt ziehen.
Mhm.
Aber da war dann gar nichts mit 38, 40er Schnitt bei mir, weil ich gefühlt, um meinen 33er Schnitt zu fahren, musste ich gefühlt die gleichen Wattwerte halten wie am Berg. Also da war brutal viel Wind.
Ja.
Und ist halt auch ein brutal technischer Radkurs. Also man kann diese ganze Anstrengung, die man da berghoch investiert, gar nicht gescheit mitnehmen, weil halt auch einige Serpentinen drin sind, wo man dann wieder komplett runterbremsen muss, komplett antreten muss. Also so gesehen, wenn ich es mir persönlich aussuchen könnte, wäre das wahrscheinlich die Radstrecke, die mir am wenigsten liegt.
ja, bei mir auch, glaube ich. Und weil, wie du schon sagst, also sie ist halt recht technisch, muss halt auf Takt sein, darfst nicht träumen. Und weil ansonsten zerlegt sich, gerade bei den Abfahrten. Und zumal bei einer WM, ich meine, du bist ja nicht alleine unterwegs, sondern musst dann auch auf andere aufpassen.
Und Autos.
Und Autos auch noch, ja.
Genau. Da gab es auch tatsächlich ein, zwei gefährliche Situationen, wo wir Autos überholen mussten oder Autos uns überholt haben. Das war, ja, muss man auch sagen, echt gefährlich.
Und das ist gefährlich, ja, das stimmt. Wow. Und okay, dann rollst du in T2 ein nach dem Radpart. Was war so das Ziel? Auch wieder Sub 10 oder einfach nur gescheit finishen und Spaß haben während des Rennens?
Da tatsächlich war wirklich das alleroberste Ziel, dadurch, dass ich eben nicht wusste, wie sich diese Radstrecke bei mir auch bemerkbar macht und wie dann im Endeffekt wirklich, wirklich ist, war einfach das Ziel erstmal Spaß haben. Unter 11 Stunden war für mich ein Muss. Aber dass es nicht wieder unter 10 wird, war mir auch fast klar. Da war mir tatsächlich aber persönlich das Wichtigere. Ich habe ganz, ganz viel investiert in diese 2 oder 3 Monate zwischen den Rennen. Und ich habe für mich gesagt, was das Wichtigste ist, ich will eine Leistungssteigerung. Okay. Ich will mich in allen drei Disziplinen deutlich steigern. Und das habe ich im Endeffekt auch geschafft. Obwohl cool. Die Zeit dann langsamer war. Aber es war eine schnellere Schwimmzeit, es waren mehr Watt auf dem Fahrrad und es war eine schnellere Laufzeit. Und damit war ich dann, das war das, das Minimumziel und damit war ich absolut zufrieden. Ja.
Stark. Weil Schwimmen war jetzt auch nicht so easy, habe ich gesehen. Also war ein bisschen choppy und ich glaube, ich hab das hier auf am Fernseher beobachtet, weil ich war diesmal live nicht dabei in Nizza. Aber das Coole in Frankreich ist, dass solche Hauptrennen halt alle live übertragen werden, ja. Also von Anfang bis Ende. Und dementsprechend habe ich mir das angeschaut. Und ich habe, weiß nicht, Schwimmen, wo bist du rausgekommen zeitlich da?
Eine Stunde sieben.
Okay.
Das ist für mich ein relativ starkes Schwimmen.
Klar.
Vor allem, wenn man es mit Frankfurt vergleicht, da war ich bei einer Stunde 15.
Okay.
Und konnte mich da innerhalb von 2 Monaten, ich glaube, es waren um die 2 Monate, zwischen 2 und 3 Monate, irgendwie sowas, konnte ich mich da um 8 Minuten steigern. Das war schon eigentlich ziemlich geil, vor allem für das, dass die, wie du jetzt auch schon gesagt hast, Wellen etc., war schon auch ein Thema.
Ist was anderes, als wenn du im See schwimmst, ja?
Hundertprozentig und vor allem, das war das erste Mal, dass ich im Meer geschwommen bin.
Ja, klar. Muss man auch mögen.
Ja.
Weil du siehst ja dann erstmal nichts, was unter dir ist, in der Regel, weil es einfach dunkel ist. Und ja. Da, ja, wie gesagt, das muss man echt mögen. Und Rad, wo bist du da zeitlich rausgekommen, wenn ich fragen darf?
Das war ein 32er Schnitt.
Okay.
Sowas um den Dreh, genau. Ich kann es jetzt von der Zeit her gar nicht mehr genau sagen.
Also unter 6.
Ja, ich glaube 45, sowas um den Dreh.
Cool.
Genau.
Und wie war so die Stimmung auf dem Laufpart? Weil ich meine, es ist auch cool, dass du da im Prinzip eine Runde hast, die ziemlich flach wie ein Pfannkuchen ist. Und wie hat es dir da gefallen?
Also Richtung, für diejenigen, die es nicht wissen, man läuft ja Richtung Flughafen und dann eben wieder zurück, also an der Promenade entlang, hat traditionell auf dem Rückweg immer Gegenwind und auf dem Hinweg immer ein bisschen Rückenwind. Wenn man da von T2 kommt, ist es relativ crowded, also da sind wirklich relativ viele Leute seitlich und man nimmt den Hype dann auch mit, den habe ich auch mitgenommen, habe ich auch in meinem allerersten Kilometer gesehen, als ich gemeint habe, mit 4-0 anrennen zu müssen. aber wirklich, also ich habe dann auch gar nicht mehr auf die Uhr geschaut und das war eine Euphorie und die Leute drumherum und ich habe meine Familie gesehen. Und ich habe gesehen, dass die Profis da waren und es war halt wirklich geil. Ich habe diese Radstrecke geschafft, weil die letzten 5 Kilometer auf der Radstrecke, also ich von den letzten 10 Minuten circa weiß ich fast gar nichts mehr, weil ich da so apathisch war, weil ich einfach wirklich, ich war komplett offen.
Krass.
Und wie gesagt, dann kommt man auf diesen Marathon und denkt sich, wow, jetzt einfach nur noch Spaß haben. Und die ersten, ich sag, es sind ja 5 Kilometer hin, 5 Kilometer zurück. Und ich sag so, die ersten 2,5 Kilometer ist recht viel los und hinten raus wird es dann langsam weniger. Aber auch noch völlig in Ordnung. Kann man aber nicht ganz mit, jetzt zum Beispiel Frankfurt, die Laufstrecke ist ja der Wahnsinn. Also man hat ja fast durchgängig Zuschauer, die einen anfeuern. Ja. Und ich finde, sowas trägt einfach unfassbar stark. Und insgesamt hat mir die Laufstrecke aber Spaß gemacht. Ich fand das echt cool. Gegenwind hat manchmal ein bisschen genervt, aber auf der anderen Seite hat man immer mal wieder ein bisschen Rückenwind gehabt. Das war auch in Ordnung. Nur mit der Hitze hatte ich tatsächlich mehr zu kämpfen als in Frankfurt, obwohl es 2-3 Grad kälter war. Aber da hatte ich ein bisschen Probleme.
Okay. Weil es war, ja stimmt, es war relativ warm an dem Tag, also jetzt nicht ultra heiß, aber war gut Sonne und dementsprechend noch, ich glaube, was war es, 27, 28 Grad oder so.
Irgendwie sowas, also knapp an die 30 roundabout.
Genau. Hast du auch, genau, du hast gesagt, du hast ein paar Profis gesehen beim Laufen, auch zum Beispiel das Duell der Norweger da vorne?
Ja, tatsächlich. An mir ist der Norwegian Hype Train ist einmal vorbeigefahren. Mhm. Das war richtig cool. Und ich habe mir das nachher im Real Life dann auch nochmal angeschaut. Da sieht man dann auch einmal, wie Gustav eben an mir vorbeiläuft. Ist auch irgendwie ein cooles Gefühl. Fand ich unfassbar krass. Ich habe nur nicht alle drei zusammen erlebt, sondern kurz nacheinander, das war dann Richtung Ende. Da waren wir relativ auf der gleichen, auf dem Rückweg. Und da waren die auch ein Tick langsamer. Ich war irgendwie, warum auch immer, ein Tick schneller und dann ist man ein bisschen länger bei denen so dabei.
Cool.
Und das war schon richtig cool. Aber halt auch die anderen Profis zu sehen, war schon auch echt cool. Also die ganzen Namen, Patrick Lange wieder gesehen, Strati, wie er da gekämpft hat, richtig geil.
Ja.
Und auch Willi Hirsch etc. pp. Also auch vor allem, ich finde es halt auch immer cool, Schombi auch, so die Deutschen da zu sehen.
Ja.
Das ist schon echt ein cooles Gefühl. Und finde ich, hat noch mehr dazu beigetragen, dass man es einfach genossen hat.
Das stimmt, ja. Ja, das ist krass. Also ich habe es mir live angeschaut hier am Fernseher und war wieder überrascht, positiv von der aggressiven Renngestaltung vom Jonas. Der kennt da echt keine Gnade, ja. Der geht einfach nach vorne und gestaltet das Ding einfach.
Ja.
Und aber auch beachte dich, also unter 2:30 hinten raus noch den Marathon vom Kasper zu laufen, crazy shit, ja. Meine Güte.
Vor allem, was bei dem vor Ort noch beeindruckender war, ist diese Lauftechnik. Also man hat dann bei Gustav und Blumi schon gesehen, die kämpfen. Mhm. Und ich war mir sicher, Kaspar kämpft auch, aber das hat man halt nicht gesehen. Mhm. Also wirklich, der ist in einem Zug Tuschur durchgelaufen. Wirklich brutal. Immer wunderschöne Vorlage, kurzer Aufsatz, kurze Bodenkontaktzeit, Wahnsinn. Also das fand ich schon mit auch das Beeindruckendste, wie kontinuierlich der da gelaufen ist.
Das stimmt, ja. Wahnsinn. Finishline-Vergleich, welche war cooler, Nizza oder Frankfurt?
Nizza,
okay.
Ja, definitiv. Vielleicht auch einfach, weil ich es anders genossen habe. Vielleicht, weil es eine WM war. Mhm. Vielleicht, weil man in diesem Sonnenaufgang startet und in diesem wunderschönen Ambiente dann einfach endet. Also wenn man von der Finishline einfach geradeaus weiterschaut, schaut man ja auf das Castello.
Ja.
Und es ist einfach eine Wahnsinnsatmosphäre.
Das stimmt, ja. Muss man gesehen haben.
Ja.
Kann ich nur empfehlen. Also für alle da draußen, die noch nicht in Nizza waren, fahrt mal hin, fliegt mal hin. Weil Nizza hat auch einen Airport, kann man direkt hinfliegen. Aus vielen deutschen Städten, ist immer eine Reise wert, auch in der Off-Season, weil das Coole ist, es wird nicht so richtig kalt hier, also aufgrund der Mittelmeernähe wird es im Winter, sag ich mal, also selten unter Null, also wir waren auch mal über Silvester noch im Mittelmeer.
Ach cool, sehr cool.
Ja.
Ja, und also auch die Städte drumherum ist ja alles sehr, sehr sehenswert, also es ist wirklich schön.
Kannst nach Gras, um eigenes Parfum herzustellen und so weiter. Da gibt es viele, viele Sachen, die man machen kann. Wie war das im Anschluss? Seid ihr noch ein bisschen da geblieben? Oder?
Genau, wir waren dann noch einen Tag da.
Okay.
Und sind dann am nächsten Tag heimgefahren. Also wir haben die Urlaubsaktivitäten sozusagen vorher gemacht.
Was habt ihr gemacht, wenn ich fragen darf?
Wir waren in Monaco. Meine Freundin und ich sind große Formel 1 Fans, also schauen wir uns gern an.
Jo.
Und soweit es im Free-TV läuft. Und war dann cool, dass man da einmal so über die ganzen Streckenabschnitte gehen konnte und so Zeug. Mhm. Und haben da so kleine Städtetrippe gemacht, Nizza selber.
Ja.
Genau, aber alles entspannt, also jetzt keine 30.000 Schritte jeden Tag. Und ich habe mich dann hin und wieder mal auch einen Nachmittag rausgenommen und gesagt, okay, ich schwimme jetzt noch vielleicht eine Runde oder mache noch eine kleine Radaktivierung etc. Also das habe ich da deutlich strukturierter auch gemacht als vor meinen anderen Rennen. Ja. Und man hat halt nach und nach dazu gelernt. Genau. Mhm. Aber ich glaube, im Endeffekt hat's dann für alle gut gepasst. Meine Eltern hatten einen schönen Urlaub, meine Freundin hatten einen schönen Urlaub. Das war auch das, was mir wichtig ist, weil die ja auch Zeit und auch Geld opfern, dass sie da mit mir hinfahren können.
Ja.
Und dann habe ich auch gesagt, das ist mir schon sehr wichtig, dass die da einen schönen Urlaub haben und da einfach die Zeit auch ein bisschen genießen können.
Klar, sicher. Super. Hier, big, big Respekt und Gratulation zum WM-Finish.
Und vielen Dank.
Hammerbeachtlicher Weg, den du da hingelegt hast innerhalb der letzten Jahre. Also echt crazy, wirklich.
Vielen, vielen Dank.
Hut ab dafür. Meine ich jetzt wirklich ohne Geschleim, meine ich echt ernst. Vielleicht blöde Frage, aber wenn man innerhalb der kurzen Zeit, ich meine seit letztem Jahr in Triathlon eingestiegen, dann erste Langdistanz in Frankfurt, dann gleich nach Nizza gekommen, zur WM gefinisht, was motiviert einen da noch?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich es mir kurz danach auch gedacht habe. Aber also ganz ehrlich, ist es natürlich immer ein Traum, einen Ironman auf Hawaii machen zu dürfen. Mhm. Auch wenn ich weiß, dass dieser Traum vielleicht nie in Erfüllung geht oder sehr wahrscheinlich sogar nie in Erfüllung geht, nicht an den Zeiten. Das, glaube ich, ist in Anführungszeichen das Machbarste, sondern einfach daran, dass ich ab nächstem Jahr vermutlich im Lehrdienst sein werde und zu dem Zeitpunkt dann keine Ferien habe. Mhm. Das könnte eine der größten Hindernisse sein. Aber grundsätzlich wäre das auf jeden Fall ein Ziel. Mhm. Aber ich habe auch noch andere Sachen. Also mich interessieren auch so Laufsport-Events einfach mega. Mal einen Ultra machen.
Ja.
Und lauter so Zeug. Das sind so Sachen, das spornt mich auf jeden Fall an, dass man da noch neue Reize setzen kann und neue Sachen machen kann.
Ja.
Aber auch so Sachen wie, ich habe es ja vorhin erzählt, ich habe mich jetzt für den Ironman 73 in Leipzig angemeldet.
Ja.
Und sozusagen mir mal selber zu zeigen, wie viel ich inzwischen drauf habe. Und das spornt mich auch immer wieder an, zu wissen, ich bin fitter, als ich jemals war. Und das klingt ein bisschen arrogant, aber das ist einfach so ein tolles Gefühl. Und das macht so Spaß, dieses selber zu merken, ich bin fit. Selber zu wissen, ich kann noch fitter werden, aber jetzt im Moment bin ich fit und es macht einfach Spaß, Sachen zu machen,
ja,
und sozusagen über mich selber dann nochmal hinauswachsen zu wollen. Und das würde ich auf jeden Fall sagen, spornt mich dann auch immer wieder an zu sagen, okay, dann möchte ich, ich bin jetzt nach Nizza nämlich zum Beispiel noch einen Marathon gelaufen, wo ich gesagt habe, ja, den muss ich unter 3 Stunden finishen.
Ja.
Sowas will ich auch noch machen. Und es wird sicher auch noch kommen, dass ich sage, okay, ich muss den in unter 2 Stunden noch was finishen. Also so diese Zeiten und so Zeug, das spornt mich schon auch brutal an, ja.
Okay, das heißt, du setzt dir selber Ziele, die du dann angehst und um einfach, weil ich glaube, es ist echt super wichtig, dass man sich halt dann nach so einem großen Schritt weitere Ziele setzt, um einfach nicht wieder in alte Muster vielleicht zu verfallen, so nach dem Motto, jetzt habe ich es gemacht und jetzt höre ich auf, so ungefähr. Weil ich sag mal, die ganze Kunst dabei ist halt, oder überhaupt das ganze Ziel sollte ja sein, weiterhin in Bewegung zu bleiben. Einfach gesund, in Bewegung, sodass du halt mehr Sport bis ins hohe Alter machen kannst. Ja. Ich meine, du musst dich ja jetzt nicht irgendwie komplett verheizen, sodass du mit 30 dann nicht mehr Sport machen kannst, sondern die Kunst ist ja wirklich halt, irgendwie langfristig dran zu bleiben, einfach damit du ein langes, erfülltes, gesundes Leben hast. Ja.
Nee, absolut. Das ist bei mir einer der Hauptprios, dass ich diesen Sport immer mit einem Gesundheitsaspekt verbinden kann. Liegt vielleicht auch einfach daran, am Sportstudium, weil wir da auch Vorlesungen haben, Sport und Gesundheit, also im Zusammenhang Sport treiben mit gesundem Lebensstil und wie kann sowas nachhaltig sein? Und wie kann Sport eben nicht nachhaltig sein? Und das ist für mich immer eines der wichtigsten Themen, weil was bringt's mir, wenn ich einen Marathon in 2:30 laufe und 10 Jahre später mein Knie nicht mehr strecken kann?
Ja, klar, sicher. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass du jetzt halt an so einem Punkt bist, wo du sagst, wow, ich war noch nie so fit, um einfach mal zu sehen, was geht da noch, ja? Um sich selber halt irgendwie so Grenzen zu setzen und die unter Umständen halt zu überschreiten und einfach zu sehen, was alles noch möglich ist. Ich meine, du bist ja jung, Mitte 20, da ist mit Sicherheit noch viel Potenzial. Und es gibt auch noch viele andere Sportarten, Trail Laufen zum Beispiel kannst du machen und High Rocks ist so der neue heiße Scheiß und so. gibt es super viele Möglichkeiten heutzutage, sich auszutoben.
Absolut. Und ich muss auch sagen, was mich zusätzlich noch motiviert, ist auch immer so dieses Umfeld. Ein Kumpel von mir, der dann sagt, ey, du bist mein Vorbild, ich habe mich jetzt für einen Ironman angemeldet. Und das ist halt was, was einen schon stolz macht. Und wo man dann schon sagt, ja, ist cool, dass man zum einen anderen Leuten helfen kann, weil mir schreiben auch ganz viele, hey, yo, kannst du mir helfen, Thema Trainingsplan etc., wie kann ich da oder da schneller werden, ich will einen Marathon, einen Halbmarathon, ich will auch mal einen Triathlon machen.
Ja.
Und sowas motiviert mich auch brutal, weil ich sage, es ist eigentlich mega schön, wenn man Leute mit dem, was man tut oder sagt oder macht, ein bisschen inspirieren kann. Das ist ein unfassbares Gefühl.
Klar.
Und ich glaube, das ist auch genau, also habe ich für mich das Gefühl, dass das genau der Punkt ist, den ich einigermaßen kann, dass ich durch meine Geschichte eben weitergeben kann, wie viel Spaß es eigentlich machen kann.
Ja. Also ich finde, du kannst echt mega stolz auf dich sein, weil du hast dein Leben echt voll umgedreht. Und denkst noch manchmal zurück an die Zeit, als du 128 Kilo gewogen hast?
Das ist auch eine sehr spannende Frage, weil ich für mich gedanklich da ein anderer Mensch war. Mhm. Also ich kann mich fast gar nicht mehr mit dem Menschen von damals identifizieren. Mhm. Nicht, weil der übergewichtig ist oder weil der nicht so sportlich ist, sondern einfach, weil ich damals auch wirklich ein anderer Mensch war. Vom Selbstbewusstsein her, von Aktionen, die man halt so gemacht hat, ich bin immer noch ein Quatschkopf, klar, aber damals halt auf eine andere Art und Weise und vielleicht nicht die ganz freundliche Art und Weise, sage ich jetzt mal. Und auch so Themen wie Alkohol oder so, was damals ein Thema war und jetzt heute halt einfach gar nicht mehr ist. Und das wirklich für mich, blöd gesagt, ein anderer Mensch ist.
Kann ich nachvollziehen, ja. Finde ich, ja, ist ja nachvollziehbar, absolut. Wenn jetzt Leute da draußen mit dir Kontakt aufnehmen wollen oder einfach dir auch folgen wollen, ich habe vorhin erwähnt, du bist auf Insta aktiv, wie heißt der Channel?
Total gerne. Ich habe nach dem Ironman Frankfurt das Ganze angefangen,
ja.
Und heißt scheibi.tri, also für Triathlon TRI. Mhm. Und da kann man mir gerne schreiben, folgen etc. Ja.
Okay. Stark. Packe ich in die Shownotizen der heutigen Folge, so dass du da draußen dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl einklicken kannst und gar nicht lange suchen musst. Und schau dir den Kanal an. Wie gesagt, ich finde es echt cool, was du machst. Und weil es ja echt authentisch ist, nichts irgendwie aufgesetzt ist, so nach dem Motto, hier, da und nimm den Code und sondern es ist wirklich halt vollkommen authentisch. Und ja, man bekommt echt einen Einblick so in dein Triathlon-Leben. Absolut sehenswert, finde ich super. Jetzt, ja, haben wir die ganze Zeit über Sport geredet. Welche Hobbys hat der Scheibi noch nebenbei, neben dem Sport, wenn er Zeit hat, so hat?
Wenn da noch Zeit bleibt, ja.
Ja, du bist ja voll durchgetaktet, du.
Sozusagen. Ich verbringe total gerne Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden, auch mit meiner Freundin.
Ja.
Unternehme da gerne Sachen. Wir gehen gerne mal auf Konzerte. Mhm. Und was immer ein Thema ist, sind Tiere.
Okay.
Also zum Beispiel bei meiner Freundin und mir ist es vor allem Thema, wir sind sehr tierlieb. Und haben selber, also meine Eltern haben einen Hund.
Okay.
Und genau, das sind so meine Sachen. Aber auch abseits vom Triathlon-Sport, aber trotzdem noch Sport, spiele ich noch Eishockey und hin und wieder mal Fußball so nebenbei. Genau.
Aber da musst du aber echt aufpassen, ne? Dass du dich dann nicht verletzt, weil Eishockey ist jetzt nicht eine Sportart für Sissis. Also da geht's schon hart zur Sache.
Ja, absolut. Das habe ich jetzt auch das war positiverweise jetzt über den Sommer halt brach gelegen.
Ja.
Und das war ganz gut. Ich habe auch kein Fußballspiel mehr gemacht jetzt über den Sommer, weil ich gesagt habe, nee, da ist mir die Anmeldegebühr, die ich dann zusammengekratzt habe, doch zu schade.
Ja klar, sicher. Oh, das wäre ja mega tragisch gewesen, ja.
Genau.
Okay. Genau. Ja, stark. Hier, ich hätte gesagt, Julian, machen wir vor den Schluss, aber wir bleiben weiterhin in Kontakt. Also ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und würde sagen, immer mach mal ein Follow-up, um zu sehen, wo du dann stehst und was du so alles erlebt hast. Nochmal riesen Respekt für deinen Weg. Echt beachtlich und kannst mega stolz auf dich sein.
Vielen, vielen Dank und auch an dich vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut.
Klar, sehr, sehr gerne. Und nochmal an dich da draußen, check den Insta-Kanal aus, scheibi.tri. Wie gesagt, verlinke ich auch in den Shownotes. Und ich hoffe, dass über den Podcast sehr, sehr viele neue Subscriber, Abonnenten, Follower bei dir halt mir aufschlagen. Und ja, bist ein inspirierender Typ. Und ich, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Bleib weiterhin sportlich, unfallfrei, gesund. Und wünsche jetzt schon eine schöne Vorweihnachtszeit, du.
Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch.
Okay, also dann. Ciao, ciao, mach's gut.
Ciao.
Das war die heutige Podcast-Aufnahme mit meinem Age-Grouper-Gast Julian Scheibenbogen. Hammerkrasse Geschichte, oder? Was meinst du da draußen? Also ich finde die Geschichte super genial, zeigt auf, was alles machbar ist. Mit Ernährungsumstellung, mit Sport in Kombination. Riesen Respekt an dich, lieber Julian. Und wenn du mehr da draußen jetzt über Julian erfahren möchtest, folg ihm auf Instagram. Da hat er einen ziemlich coolen Kanal, verlinke ich auch in den Shownotizen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann ja, bewerte sie gerne mit 5 Sternen bei Apple Podcasts, bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn du meinst, das ist eine Folge, die unbedingt jemand hören sollte aus deinem Freundeskreis, aus dem Team, aus dem Triathlonverein oder aus dem Sportverein, dann teile sie gerne. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche dir da draußen jetzt noch eine gute Zeit. Bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei. Vergiss nicht die Spendenaktion, die noch bis zum 6.01.2026 läuft, zugunsten von Lichtblick Seniorenhilfe e.V. Und wenn du nicht weißt, worum es geht, check meinen Instagram-Kanal aus. Da habe ich neulich einen Beitrag gemacht. Da erfährst du alles. Und den entsprechenden Spendenlink packe ich auch hier noch in die Shownotizen rein. So, dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Vorweihnachtszeit. Also dann, ciao, ciao, hier war der Marco.